Also wenn ich eins sagen kann für mein Leben, wenn ich zurückblicke, die letzten 30 Jahre, also eins, was mich wirklich durchgetragen hat durch die schwierigsten Zeiten, dann war das mein Glaube, mein Vertrauen in Gott. Und ich kann aber auch sagen, wenn immer ich am kräftigsten erschüttert worden bin, dann bin ich genau in meinem Glauben und in meinem Vertrauen zu Gott ein Stück gewachsen. Die schwierigsten und die schlimmsten Zeiten, das waren Zeiten, wo ich wirklich total, wo irgendeine Nachricht kam, wie Bärbel eben sagte, wo ja, als so ein Schicksalsschlag dem anderen folgte in unserem Bereich. Aber das war auch gleichzeitig die Zeit, wo ich so in die Enge getrieben war, dass ich die Option hatte, glaube ich jetzt weiter, so wie sie gesagt hat, oder ist das alles nur Einbildung und ich verhalte mich fromm, weil das halt nun mal ein christliches Verhalten ist, oder gibt es wirklich diesen lebendigen Gott? Wenn ich so in die Enge getrieben war und mich jedes Mal wieder entscheiden musste, meinen Gedanken für mich selbst, dann habe ich plötzlich so eine Leichtigkeit in meinem Herzen bekommen und gesagt, Gott, ich will dir vertrauen. Ich bin unwahrscheinlich verzweifelt, aber meine Verzweiflung gebe ich dir ab und ich vertraue dir einfach. Und dann habe ich eine Freiheit erlebt in meinem Herzen, nicht die Lösung des Problems, aber hier innerlich diese Freiheit, als ob jemand die Löschtaste drückt und das Beschwernis ist weg, ich sehe keine Lösung, aber ich habe einen ganz tiefen Frieden in meinem Herzen. Und wer das gewirkt hat, war der Geist Gottes und mein Bekenntnis, mein immer wieder neues, ich glaube. Ich verstehe dich nicht, Gott, aber ich glaube. Bärbel hat das eben angesprochen, sie war so in die Enge getrieben, weil wir haben von unserer Tochter gehört, sie muss jetzt operiert werden an der Schulter. Sie hat sich in diesem Jahr hervorragend gespielt. Sie war in Turnieren, worum es ging, also wirklich deutlich unter 80 Schläge. Also 72 ist so das Even Paar. Und sie hat ja hohe Ziele und dann kommt da so eine plötzlich Schulterschmerzen und sie hat trotz Schmerzen gespielt und hat Tabletten genommen und dann, aber als dann der Befund da war und sie hatte so ein MRT-Untersuchung ja über sich ergehen lassen, dann hat man festgestellt, da ist ein Riss in der Schulter, in irgendeinem Gelenkteil und das muss abgeschliffen werden mit so einer Arthroskopie. Und dann, das heißt natürlich, das wirft sie 3 Monate aus dem Wettbewerb. Und ja, und da hat es uns natürlich schon zunächst mal unwahrscheinlich ernüchtert, besonders Bärbel, sie war verzweifelt darüber, über diese Nachricht. Und mich hat die gleiche Nachricht nicht aus der Bahn geworfen oder nicht so erschüttert. Ich habe gesagt, ich habe trotzdem Frieden. Ich muss auch sagen, ich verstehe es nicht. Was ist mit den Prophetien? Man fängt an, dann die zu hinterfragen, zu zweifeln. Aber mich hat es nicht angegriffen. Ich habe gesagt, ich vertraue meinem Gott. Bärbel hat es enorm angegriffen. Und dann kam sie eben in die Situation, wo sie sagte zu mir, es geht eigentlich um Vertrauen. Wie handfest ist mein Vertrauen in Gott? Und da sage ich, ja, das ist etwas, das musst du selbst mit Gott, vor Gott beantworten dir. Wie wichtig, wie belastbar ist dein Vertrauen? Und ich sage euch eins, ihr Lieben, als ich mich für die heutige Predigt vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, weil es geht um einen Punkt, über den habe ich noch nie jemanden predigen hören. Schon oft drüber hat man sich unterhalten, aber ich habe jetzt noch nicht so eine Predigt gehört. Es gibt sicherlich was im Internet, bin ich mir ganz sicher. Aber ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mir sehr an dem Herzen liegt, weil ich meinen Gott so erlebt habe und so erfahren habe und immer noch so erlebe und so erfahre. Und zwar ist das Thema Großzügigkeit. Wir haben viel über Gnade gesprochen, wir haben viel über Gnade gehört. Ich war auf so einem Lehrthema Anfang des Jahres mit den Evangelischen Pastoren aus Europa und da ging es nur, war ein einwöchiger Workshop fast, es ging nur über Gnade, jeden Tag. Und für mich hat Großzügigkeit Gottes und Gnade ist ganz eng miteinander verbunden. Aber die Großzügigkeit Gottes ist etwas, was sich nicht nur auf das Finanzielle bezieht, auch auf das Finanzielle, aber was unseren Gott so, ja, wo ich ihn so wunderbar erlebt habe in dieser Großzügigkeit. Ich sehe die Gnade als großzügig. Und dann habe ich zu Gott gesagt, als ich mich mit meiner Frau unterhalten habe, es muss ein Evangelium sein, eine Predigt, die auch ein syrischer Kriegsflüchtling versteht. Wie will ich über Großzügigkeit reden, die Großzügigkeit Gottes? Und mir steht ein Flüchtling gegenüber oder jemand, der seine Heimat verlassen hat. Und ich rede, wie großzügig Gott ist. Und es muss stimmig sein, es muss passen. Und noch stand ich keinem Kriegsflüchtling jetzt, doch, ich stand einer Dame letzte Woche gegenüber, aber mit der konnte ich mich nicht richtig unterhalten. Es war so ein Übersetzer, war erforderlich. Aber ich denke, es ist ein Wesenszug von Gott. Ein Wesenszug von Gott, über den ich heute predigen möchte, diese Großzügigkeit, die auch für den Kriegsflüchtling zutrifft. Warum dort Krieg ist? Nun, da gibt es verschiedene menschliche Ansätze und Interpretationen. Es gibt viele, die einen sagen, die Amerikaner sind schuld, weil die sind, und ich, da möchte ich mich gar nicht einmischen. Das ist eine politische Diskussion. Ich weiß nur eins, wie ich neulich vorgelesen habe aus Apostelgeschichte Kapitel 17. Gott hat die Nationen gegründet, jede einzelne. Er hat die Grenzen gesetzt. Und wenn er solche Menschenmassen in Bewegung setzt, aus einem Land raus, in ein anderes, durch andere Nationen hindurch und zu Deutschland, und die sind ja alle, haben eine feste Vorstellung, in Deutschland, da wird es uns gut gehen, in Deutschland, da werden wir herzlich empfangen, Deutschland, da ist unsere Rettung, ja, dann muss ich als geistlich betrachtender Mensch sagen, was hat Gott damit für Gedanken auf seinem Herzen? Ist es für uns eine Probe, eine Herausforderung? Wie gehen wir damit um? Ist es eine Bedrohung, wie es viele sehen in der Zeitung? Und ich kann euch nur sagen, hört nicht so auf die Berichte in den Medien. Da ist eine ganze Menge, die, da wird man immer nur aufgewiegelt, habe ich das Gefühl. Man versucht nur schlechte Nachrichten herauszuschälen und die schlechten Nachrichten noch zu unterstreichen, uns unruhig zu machen. Mit Wahrheit hat das nichts zu tun, die moderne Medienerstattung, Berichterstattung. Und ich möchte heute ganz kurz auch darauf eingehen. Aber jetzt zur Großzügigkeit. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht. Und zwar die erste Bibelstelle aus Matthäus 10, Vers 8. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es, sagt Jesus. Und damit ist jetzt nicht nur gemeint das Materielle, es ist auch das Materielle gemeint. Aber Großzügigkeit heißt nicht nur, dass Gott in finanziellen Dingen großzügig ist, was er fraglos ist, in Segnungen großzügig, sondern er ist auch in geistlichen Dingen großzügig. Jeder Einzelne von uns ist ein Gabenträger. Jeder Einzelne. Und die allermeisten, die hier im Raum sitzen, die kenne ich. Und ich weiß von jedem Einzelnen, er hat eine Gabe, eine von Gott gegebene Gabe. Die hat er sich nicht erworben, die hat er nicht bekommen, sondern eine von Gott gegebene Gabe, die ein anderer hier im Raum braucht. Und ich habe das immer wieder erlebt in den Gesprächen, wie wertvoll und wie wunderbar es ist, wenn man über irgendein Problem spricht oder man braucht eine konkrete Hilfe und dann sitzt jemand am Tisch und sagt, lass uns doch den und den fragen. Sprich doch mal mit der und der. Und schwuppdiwupp, man hat die Antwort, zu einer Frage, die man sich gestellt hat. Jeder hat diese Gaben. Und diese Gaben, die haben wir uns nicht verdient. Wir haben sie geschenkt bekommen. Und das ist so, das ist etwas, wenn es hier heißt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Diese Bibelstelle führt mich zu einer Stelle, über die ich eigentlich, wo ich heute zum Ende, zum Schluss landen möchte, das ist Römer 1, Vers 11, da schreibt der Apostel Paulus, denn ich möchte euch, er schreibt an die Gemeinde in Rom, sehr gerne persönlich kennenlernen, er meint die Christen in Rom, und euren Glauben stärken. Indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat. Paulus hat ein Brennen und ein Verlangen in seinem Herzen und im Vers davor lesen wir, dass er die Römer zu diesem Zeitpunkt, als er diesen Brief schrieb, noch gar nicht kennengelernt hat. Er hat ihnen einen Brief geschrieben und der Römerbrief ist eins der literarisch wertvollsten Werke im Neuen Testament und da schreibt er, ich habe euch zwar noch nicht kennengelernt, aber mein Verlangen ist, ich möchte so gern zu euch kommen. Warum? Ich möchte euch mit dem ich beschenken, was mir der Geist Gottes gegeben hat. Das schreibt ein Mann, der genau wusste, wie wertvoll, wie wichtig die Geistesgaben sind und das, was wir geistlich von Gott bekommen haben, die Talente, das brennt so auf seinem Herzen, dass er sagt, dass er das schreibt in diesem Brief und sagt, ich möchte kommen zu euch und euch damit dienen. Und zu dieser Stelle, da möchte ich später nochmal drauf zurückkommen, was ich euch heute weitergeben möchte. Ich möchte nochmal kommen zu dem Ausgangspunkt, zu den Gaben oder Geber. Und eins habe ich festgestellt, in einem Kommentar habe ich gelesen, das kann ich selber dick unterstreichen. Wenn man an dem, was wir bekommen haben, auch das Materielle, und wahrscheinlich werden wir auch gefordert werden, das Materielle ein bisschen loszulassen, auch hier Großzügigkeit walten zu lassen, als Eigenschaft von Gott. Ich meine, die Gemeinde Jesu, die Neutestamentliche, sollte diese Eigenschaft haben. Sie sollte bekannt dafür sein, dass sie großzügig ist, nicht kleinlich, nicht gesetzlich, großzügig. Und da alles, was du besitzt, heißt es in 1. Korinther 4, Vers 7, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst? Und das, was wir haben, gerade an materiellen Dingen, wenn wir zu fest dran hängen, oftmals geprägt auch durch Angst möglicherweise, ja, dann weniger zu haben, wenn wir was geben, obwohl das Wort Gottes ganz klar sagt, wenn du gibst, dann wird dir gegeben. Du schaffst dadurch eigentlich erst die Voraussetzung, dass dir gegeben wird von Gott noch mehr, wenn du vorher selbst gibst. Also das Gesetz im Königreich Gottes ist geben, eigentlich, ich sage es mit meinen Worten, um zu bekommen. Gib und dir wird gegeben. Und diese Voraussetzung schaffen wir, indem wir geben, indem wir freizügig sind und großzügig sind. Und der Kommentar, der sagte, wenn wir zu sehr an dem hängen, was wir haben, dann hängen wir mehr an den Gaben als am Geber. Aber in Zeiten, gerade wenn wir unter Druck geraten, ist es wichtig, am Geber zu hängen, ein Verständnis zu haben, wer die Person Jesus Christus ist, ein Verständnis zu haben, wer der Vater im Himmel ist und ein Verständnis zu haben, welche Kraft wir in dem Heiligen Geist zur Verfügung haben, um das umzusetzen, was wir brauchen, um den Herausforderungen uns stellen zu können im täglichen Leben. Hängen wir, die Frage möchte ich stellen, und ich wünsche mir sehr, dass ihr das alle so beantwortet, dass ihr dann sagt, ja, eigentlich möchte ich mehr am Geber hängen als an den Gaben. Und wenn da das nicht ganz der Fall ist, wenn sich hier vielleicht das Verhältnis verschoben hat, möchte ich euch ermutigen, den Sonntag heute dazu herzunehmen, euch ganz neu zu kalibrieren und neu auszurichten und zu sagen, nee, ich möchte am Geber hängen und nicht an den von ihm gegebenen Gaben. Was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen, steht in Jakobus 1, Vers 17. Wenn wir ein Verständnis entwickeln, wir wissen, all das, was wir haben, was uns zugefallen ist, was wir an Ausstattung haben, an natürlichen Talenten, ist gut und es ist von Gott gegeben und geschenkt. Wenn wir das vordergründig in unseren Gedanken haben und in unserer Überzeugung, dann kommen wir auch ganz leicht an dem Punkt, dass wir auch selbst großzügig sein können, wie Gott. Und ich habe so Zeiten erlebt, großzügig, ich weiß nicht, in Amerika leben die Bediensteten vom Trinkgeld. Also das glaube ich, die meisten wissen das von uns, da gibt es keinen, also im Servicebereich, in den Restaurants, und da leben die Angestellten vom Trinkgeld, ausschließlich. Nun, da das jeder weiß, ist es auch in den Preisen nicht reingerechnet und man gibt dann entsprechend Trinkgeld. Und wenn man sich erkundigt, was man so gibt, naja, man sagt dazu in der Regel 10-15%. So, das ist so die Daumenprobe. Mehr? 20? 20. Und da hat die Bärbel ein schönes Zeugnis gehört. Ich möchte dich bitten, dass du nach vorne kommst, Schatz, und das Zeugnis uns, was du mir gestern erzählt hast, in diesem Video.
Hat jemand von euch schon gesehen, das geht um eine Gemeindeveranstaltung, und dann hat der Pastor Pizza bestellt für die Leute, und dann kam die Pizzalieferantin mit ihrem Pizzapaket, und dann hat er sie so gefragt, boah, so, was war denn mal das Höchste, was du an Tipp bekommen hast? Und dann hat sie voller Freude so gesagt, $10. Und dann hat er gesagt, boah, $10 ist schon ganz schön, ne, für eine Pizza liefern. Und dann hat er zu ihr gesagt, hier hast du 15. Und dann hat sie sich schon total gefreut. Und dann hat er ihr erzählt, we have a generosity week. Wir haben die Woche der Großzügigkeit bei uns in der Gemeinde. Und heute früh haben wir deinen Tipp eingesammelt. Und dann hat er ihr $1,500 gegeben. Und, oder knapp, nicht ganz, aber, schaut euch das an. Es ist wirklich in dem Moment, diese junge Frau, die da in ihrem Pizzalieferanten-Outfit kommt, die nichts erwartet hat, gar nichts, und die dann weinend dem Pastor am Arm hängt und sagt, du weißt nicht, ja, wie sehr ich das brauche. Und für mich war das, als ich das gesehen habe, ja, mir ging es so wie Uschi, mir laufen dann so die Tränen, und einfach dankbar zu sein für Gott hat uns so oft so wunderbar versorgt in Momenten, wo, ja, wie der Ricardo jetzt oder andere erzählt haben, wo wir überhaupt nicht damit rechnen. Und ich weiß noch, ich ganz kurzes Zeugnis noch. Wir sind auch mal durch Zeiten gegangen, ich habe es schon öfters gesagt, wo nicht immer mehr das Licht im Kühlschrank gebrannt hat. Und ich daheim, und der Lenny war noch klein, und ich habe daheim gesessen und gebetet. Und ich weiß, ich habe gesagt, Gott, du bist großzügig, du bist der Gott von mehr als genug. Ich bin dick genug, ich kann hungern, aber mein Kind hat Hunger. Ja, mein Kind hat Hunger. Amen. Und ich sag euch, denn mittags kam der Postbote und jemand hat mir ein Paket geschickt. Ich weiß bis heute nicht von wem, wahrscheinlich direkt aus dem Himmel. Und da waren Kuchen drin. Ja, ein selbstgebackener Kuchen. Und ich sag, ihr hättet den Lenny sehen müssen, wie der mit dem Kuchen. Wie sehr dem der Kuchen gefallen hat. Und es ist immer, wie der Harald von gesagt hat, dieses Vertrauen. Und ich weiß nicht, was diese Frau in dem Film, in dem Clip, was die, ob die überhaupt gläubig ist. Jedenfalls, ich glaube, in dem Moment hat es in ihrem Herzen was bewegt, so wie in meinem Herzen, dass ich sehe, Gott sorgt für uns und er kommt nicht zu spät. Danke.
Ja, diese Großzügigkeit ist etwas, was eine Dimension hat, die bei Weitem das übertrifft, was wir gerade an Mangel haben. Und das ist so wunderbar. Ich habe das auch erfahren im finanziellen Bereich, wo ich mit etwas gerechnet habe und dann kam aber etwas, was meine Berechnungen bei Weitem gesprengt hat. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, als ich den ersten Scheck in dieser Größenordnung in der Hand hielt, der für mich war, der wurde eigentlich nur durch zwei geteilt. Und es war eine gigantische Summe. Und da habe ich habe eine Woche gebraucht. Ich bin dann abends immer heimgefahren, weil ich immer geweint habe vor Freude. Ich habe gewartet, bis es dunkel war, damit mich keiner sieht. Und das ist etwas, wo man, und da hat sich Gott in meinem Herzen so manifestiert, da war ich selbst so überwältigt, weil in dieser einen Woche, ich war emotional sehr, sehr aufgewühlt im positiven Sinne, wie ich da Gott erfahren habe, und habe immer wieder gefragt, warum ich? Und vor meinem Gedanken kamen immer wieder vor meinem geistigen Auge Männer und Frauen, die ich so in der Gemeinde kennengelernt hatte, wo ich sage, Mensch, der betet so viel, der ist so treu, der verteilt Traktate und der ist unter den Rumänien-Deutschen, der hatte ich so ein paar so Erfahrungen, ein paar so Bilder, Vorbilder, aber warum ich? Und irgendwann habe ich dann so nach einer Woche realisiert, ja, es ist passiert. Und das war einmal und es hat sich ein paar Mal wiederholt und das hat sich in mir so festgemacht, dass ich sagen kann, ja, Gott ist großzügig. Und er ist großzügig, und mit dieser Großzügigkeit verpflichtet er aber auch, und da hat er Gedanken. Gott ist großzügig, er sucht sich Männer und Frauen aus, und das tut er auch heute noch gleichzeitig, auch wenn wir viel Leid sehen auf der Welt, wo er seinen Segen in einer unwahrscheinlichen Dimension und Qualität ausgießt. Und das tut er dann, und das tut er insbesondere auch deshalb, weil er die Christenmenschen und das Königreich Gottes als Kanal benutzen möchte. Er möchte also weniger, dass Einzelne gigantisch gesegnet sind, damit der Segen bei ihnen konserviert wird oder thesauriert wird, eingeschlossen wird, sondern er möchte die Einzelnen segnen, damit der Segen durch die Einzelnen weiterfließt. Das gilt aber nicht nur für die großen Segnungen, wenn es viel Geld ist, da können wir es uns am besten vorstellen. Das gilt auch für die geistlichen Segnungen, für die Gaben, die wir haben, wo andere, oder für die Fachkompetenz, die andere brauchen. Und da sind ständig Menschen um uns rum. Sagt, du kannst viel haben oder wenig. Es wird immer einen geben oder mehrere, die sagen, die deinen Rat brauchen, die deine Zeit brauchen, die deine Gaben brauchen, deine geistlichen, und vielleicht auch, die dein Geld brauchen oder die eine finanzielle Unterstützung brauchen. Das wird es immer so geben. Und da sind wir geprüft. Geben wir und es tut uns weh und wir rechnen uns was dabei aus, oder geben wir eben großzügig? Und diese Großzügigkeit ist fraglos eine Eigenschaft, die Gott hat. Das sehen wir an der Schöpfung, wenn wir ganz genau hinschauen, die einzelnen Pflanzen, was die Pflanzen, wie die Samen tragen, obwohl es so viel Samen gar nicht bräuchte. sind wir alle erwachsene Leute hier. Ja, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ein südafrikanischer Frauenarzt hat es mir mal gesagt im Zusammenhang mit Großzügigkeit. Wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen sozusagen und schmusen und ein bisschen fester sozusagen beim Zeugungsakt, sind sage und schreibe 350 Millionen kleine Zellen unterwegs vom Mann. 350 Millionen und ein einziger kommt ans Ziel. Und er hat zu mir gesagt, ein gläubiger Arzt, er hat zu mir gesagt, stell dir das mal vor, diese gigantische Zahl. Warum? Und dann hat er mir das weiter ausgebreitet in Südafrika über die verschiedenen Früchte, die es da gibt und mit diesen vielen Samen. Und er hat mir das alles erzählt und erklärt anhand der Schöpfung, dass ein unwahrscheinlicher Überfluss da ist in der Schöpfung. Gottes Schöpfung ist ausgerichtet auf Überfluss und nicht auf Einteilen, auf Eng, auf Zerstörung. Thomas sagt so, da sehe ich einen gläubigen Thomas. Ja. Preis dem Herrn. Es ist so, Gott ist großzügig. Und wenn wir genau hinschauen in die Schöpfung, es ist alles im Überfluss da. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Die Welt will uns sagen, es ist alles nicht im Überfluss da. Da ist eine große Verwirrung. Wir müssen einerseits haushalten, ja, das ist richtig. Aber das Haushalten darf uns dazu nicht führen, dass wir geizkrägen werden. Wenn wir geizkrägen wären, allesamt, dann gäbe es nicht dieses Zeugnis, was wir vorhin gehört haben von Volker. Denn Volker wird und seine Familie sind freigesetzt von einem ganzen Heer von Königreich Gottesmitgliedern, von Christen, Brüdern wie Schwestern, Familien, die finanzielle Mittel freisetzen, dass er diesen Dienst tun kann. Wenn es diese Großzügigkeit nicht gäbe, dann könnten Lenny und Kelly nicht in Belfast sein. Dann könnte Kattel, der wurde ja auch unterstützt durch eure Großzügigkeit, könnte Kattel auch nicht in Los Angeles sein, vielleicht nicht so leicht. Oder Felix und Fanny in Rumänien. Oder Matthias und Lisa in Äthiopien. Das sind alles Männer und Frauen, die im Königreich Gottes dienen, die darauf angewiesen sind, dass Mittel freigesetzt werden, dass sie diesen Dienst tun können. Was für einen Dienst tun sie? Sie helfen anderen mit ihren Gaben, die völlig unterschiedlich sind. Und sie dienen dort, wo Gott eben Menschen berühren möchte. Aber das geht nur mit der Großzügigkeit. Einer, der das wunderbar erkannt hat, der reflektiert hat, dass er eigentlich all das, was er hat, begrenzt hat und dass es begrenzt ist auf seine Zeit, die er hier im Leben ist. Wir haben nichts, jeder von uns, wie wir hier sitzen. Wir haben es nur eine gewisse Weile, nämlich so lange, bis wir dann sozusagen menschlich gesprochen in die Kiste steigen. Hiob hat es bisschen flauschiger formuliert. Hiob 1, Vers 21, er sagt, nackt bin ich zur Welt gekommen und nackt verlasse ich sie wieder. Herr, du hast mir alles gegeben. Du hast mir alles genommen, dich will ich preisen. Interessanterweise war das der Bibelvers, wir lesen ja in der Herrn Huther Bibellosung, das war der Bibelvers, an dem die Bärbel ganz neu in ihrem Glauben erschüttert wurde. Es war ihr Geburtstag, der 14. Oktober, da war das der Bibelvers, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Als sie zu kämpfen hatte mit der Gabe, die Ines hat, unsere Tochter, dieses im Sport, wo sie jetzt so erschüttert wird wo sie so von dieser Nachricht so erschüttert wurde, muss das jetzt sein? Warum? Warum sie? Warum? Gott, wo bist du? Was ist mit den Verheißungen, den Prophetien? Und da kommt dieses Wort, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Noch hat es ja nicht genommen. Es ist nur eine Erschütterung. Aber du musst dir drüber im Klaren sein, dass Gott gibt und Gott nimmt. Und er macht das nicht, um uns zu quälen. Wann immer ich in diese Situation kam, ich persönlich, dass ich unter Druck geraten bin und in die Enge gedrängt wurde, was mein persönliches Glaubensverständnis betraf, wann immer das der Fall war, es hat mich ein Stück weicher gemacht. Ich weiß aber auch, ich habe Männer und Frauen kennengelernt, sie wurden nicht besser, sondern und weicher, sie wurden härter. Bitter. Die Amerikaner oder im Englischen sagt man, you can either get bitter or better. Du kannst entweder bitter werden oder besser werden, weicher oder härter. Ich möchte dich einladen, werd weicher. Werd weicher. Es ist das, was wir brauchen, diese Weichheit, wenn wir die Flüchtlinge empfangen. Ich habe gestern die Flugbestätigung bekommen von Pastor Fikri aus Ägypten. Also er ist Amerikaner, ist aber in Ägypten geboren. Und er kommt mit seiner Frau Margot am 9.11., interessantes Datum, 9/11 in Amerika. Also er kommt am 9.11. hier an. Wir holen ihn ab in München und er wird über eine Woche da sein. Er wird dann am Sonntag auch predigen. Und wir werden mit ihm alle möglichen, wir werden einen Plan machen, ausarbeiten, wen wir alles besuchen, hier im Stadtteil, in der Stadt und so weiter, wie wir beitragen können, wie wir dauerhaft auch hier jemand haben, der dann Arabisch spricht, der die Menschen auffängt, die hier alles verloren haben und einfach um ihr Leben gerannt sind. Ja. Und das führt mich zu dem Gedanken, noch eine Bibelstelle, 2. Korinther 9, Vers 6, Paulus schreibt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Ich habe gerade von diesem Überfluss gesprochen, der in der Schöpfung da ist. Und jeder weiß, wie ein Bauer sein Saatgut ausbringt, mit vollen Händen wird gesät. Und es werden die besten Körner genommen zum Säen. Nicht die kleinsten und die schwächsten, sondern aus der Ernte davor. Die Körner werden genommen, die am besten sind. Und dieses Saatgut wird ausgebracht. Und Paulus schreibt hier vom Säen und vom Ernten. Wir wissen aus 1. Buch Mose, dass das Gesetz von Saat und Ernte eingebaut ist in unsere Schöpfung. Und ich sage euch, diese Großzügigkeit ist ja in erster Linie eine Herzenshaltung. Diese Großzügigkeit zu säen und zu ernten bezieht sich nicht nur auf die Samen von Pflanzen oder auf Geld als Saatgut, sondern insbesondere auf das, was wir an Gaben bekommen haben, das weiterzugeben. Und Gaben sind zum Beispiel Geduld. Ich habe mich vorhin so gefreut, Herr Mohammed hat diesen Zuspruch bekommen mit der Geduld, wie stark Gott Geduld wertet. Geduld macht einen zu einem starken Mann. In der Tat ist es so, jemand, der ungeduldig ist, der richtet viel Schaden an. Ich kann selbst davon einiges erzählen, weil ich nämlich zu einem Temperament gehört, das ist eigentlich, früher war ich ganz schlimm, vor 20 Jahren, du kennst mich, oder vor 30 Jahren, erstmal umgehauen und schnell reagiert und dann hinterher versucht dann zu diskutieren und zu reden. Heute mache ich es eher umgekehrt, heute versuche ich vorher zu reden und zu unterhalten und zu schauen nach einem Weg und dann kann man ja vielleicht mal das ein oder andere Gedankengebäude zerstören oder draufhauen oder sich durchsetzen. Geduld ist wichtig. Geduld lehrt uns so viel. Und diese Geduld ist eine wichtige geistige Gabe, ist auch eine Frucht, ist beides. Und es ist so wichtig, dass wir damit dienen. Es ist so wichtig, dass wenn wir Friedensstifter sind, dann da gibt's etliche, an die denke ich, wenn ich euch so vor meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, da weiß ich, oh, der hat so eine Güte, der hat so eine Liebe, die hat so eine Güte, so eine Liebe, wow. Also wenn die im Raum ist, wenn die am Tisch sitzt oder der, kann man eigentlich gar nicht streiten, weil sowas von dem oder ihr ausfließt, das ist einfach wunderbar. Da ist nicht durch Diskussion etwas geschaffen, ein Frieden, ein Burgfrieden, sondern einfach durch die Tatsache, dass der oder diejenige da ist, ist die Atmosphäre einfach sauber und rein und friedvoll. Ihr Lieben, und wir tragen das in uns, wir haben das. Und deswegen ist so wichtig, dass wir den Umgang mit unserem Gott pflegen und ihn auch verstehen als großzügigen Geber und Schöpfer. Mich hat das letzte Woche die Predigt von Sergei so angesprochen, er hat ja ein, zweimal erwähnt oder gesagt, es ist so wichtig, dieses persönliche Verhältnis zu Gott zu haben. Was ist diesen Dreien dort passiert aus Daniel Kapitel 3, die da entführt wurden aus der Gefangenschaft, die in die Gefangenschaft hineingeführt wurden? Das ist furchtbar. Die ganze Identität hat der Teufel versucht, ihnen zu rauben. Er hat sie erstmal aus ihrem Umfeld rausgerissen, also sie waren auch wie Kriegsflüchtlinge und nicht geflohen, sondern die wurden ja zwangsläufig entführt. Dann wurden ihnen neue Namen gegeben. Wenn ich mich recht erinnere, war sogar Daniel wurde, glaube ich, auch kastriert, das war damals so üblich. Das heißt, es wurde ihm menschlich die Identität regelrecht zertrümmert. Und dann noch oben drauf, dann wurde ihnen anders Essen vorgesetzt. Sie sollten was anderes essen. Daniel hat gesagt, nein, ich nehme nichts da vom Tische des Königs. Er hat seinen Mahlzeitenplan durchgezogen. Und trotz all dieser Erfahrungen. Und der Teufel hat dann noch versucht, sie im Ofen letztendlich dann auch physisch umzubringen. Und das hat er nicht geschafft. Tatsächlich ist Gott in diesem Ofen, ein Engel in diesem Ofen erschienen und hat sie völlig schadlos durch diesen Ofen gehen lassen, sodass sie rausgekommen sind und der König Nebukadnezar gesagt hat, boah, also ihr habt wahrhaftig den Wahrhaftigen, den Lebendigen, den einzigen Gott, der auf eurer Seite ist. Was für ein wunderbares Zeugnis, aber was für einen Preis haben sie bezahlt? Und wie sind sie da durchgegangen? Ich kann es mir menschlich nicht vorstellen, aber es ist einfach übernatürlich passiert. Dieser Angriff auf die Identität, das ist das, was ich so rausgezogen habe, hat nicht gereicht, um sie zu zerstören. Die Absicht war da, sie zu zerstören, aber Gott spricht das letzte Wort. Und Gott hat sie wunderbar da durchgetragen. Warum? Weil sie eine verlässliche, hundertprozentige Beziehung hatten zu ihrem Schöpfer, zu Gott. Wenn du durchgetragen werden willst und mehr noch, wenn du überwinden willst und noch mehr, noch einen obendrauf, wenn wir in unserem Leben so eine Zeugniskraft entfalten wollen wie jener Daniel, als Gemeinde oder als Einzelne, dann brauchen wir diese unerschütterliche Identität in Gott. Und eines seiner Merkmale ist eben diese Großzügigkeit, die auch wichtig ist. Wir reden viel, wir predigen viel und regelmäßig über die Liebe Gottes, über die Gnade Gottes. Aber die Großzügigkeit, ich sage euch, das ist sowas Befreiendes. Als Bärbe mir von dem Zeugnis berichtet hat, das sie vorhin erzählt hat, mit dieser jungen Frau, die Pizza ausliefert und die kriegt sonst einen Tipp von $10 und kriegt dann plötzlich $1,400 als Tipp. Das haut dich um. Ich wünsche mir, dass wir das hier leben und erfahren. Dass es auch gerade die Menschen, die zu uns kommen, auch Wirtschaftsflüchtlinge möchte ich da auch einbeziehen. Nicht nur die fliehen, weil ihnen die Bomben um die Ohren fliegen und weil die Häuser weggebombt werden, sondern auch die einfach für sich selbst in ihrem Land keine Perspektive sehen. Ich kann das verstehen. Ich meine, wir Deutsche waren selber mal ein großes Auswanderervolk. Als wir wirtschaftlich hier im Mittelalter und später der Nachmittelalterzeit unter Druck geraten sind, wo sind wir hin? Ganze Schiffsladungen sind nach Amerika. Und mir geht's heute noch so, wenn ich die Namen sehe, etlicher Senatoren, wenn die dann reden, so einen richtigen im amerikanischen Slang, so aus den Südstaaten, und dann siehst du so deutsche Namen wie Böhner oder das ist Boner heißt der ausgesprochen, und alle möglichen Müller und alles Deutsche. Ja, auch wir waren mal auf der Flucht. Das dürfen wir nicht vergessen. Und ich kann auch für Wirtschaftsflüchtlinge zu Wirtschaftsflüchtlingen sagen, ja, herzlich willkommen bei uns. Ich möchte mit der Großzügigkeit des lebendigen Gottes Sie vertraut machen. Und da werden wir geprüft werden. Und ich habe vor dieser Prüfung keine Angst, das mich zum dritten Gedanken führt, nämlich, also dass der letzte Gedanke war, säen ist auch investieren und investieren unserer Zeit und unserer Gaben und jedem um uns herum ein Segen zu sein. Nicht nur in der Familie, da fängt's an, oder in der Gemeinde, sondern auch am Arbeitsplatz und draußen. Dieses Wort von Paulus aus Römer 1, Vers 11, denn ich möchte euch sehr gern persönlich kennenlernen und euren Glauben stärken, indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat. Wow, das ist so schön. Da hat jemand das Verlangen, die geistlichen Gaben weiterzugeben. Damit es nicht gemeint steht, ausdrücklich drin in einem der Kommentare, dieses Weitergeben der Geistesgaben durch Handauflegung. Damit ist gemeint, das menschlich mit den menschlichen Gaben zu dienen und im Glauben zu stärken, was durch den Geist fließt. Und da werden wir gefordert sein. Wir werden den Menschen sagen müssen, wir werden ihnen helfen, dass sie Visionen entwickeln. Ich weiß nicht, wie viele hierher gekommen sind als Auswanderer. Ich habe verschiedene Zeugnisse gehört, so vor einer Generation. Das sind jetzt Wissenschaftler, sind wissenschaftlich tätig, sind als Ärzte tätig, sind als Büroangestellte tätig, als Industriekaufleute, als alles so, die vor 20 Jahren kamen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir, gerade wir, das Königreich Gottes, als Angehörige der Gemeinde Jesu, dass wir dir ein solches Zeugnis mit dem Geist Gottes hier freisetzen, dass die ganze Welt staunt, was mit Gott möglich ist und durch seinen Geist. Die Amerikaner, die schauen auf uns jetzt im Moment, weil wir die Unterstützung kriegen durch die Personelle, durch Pastor Fikri und seine Frau, die jetzt kommen. Wir haben ja gesagt, wir wollen da regelmäßig jemanden hier haben, der Arabisch spricht. Aber wir haben ja das Problem nicht nur in Nürnberg, es ist ja auch in Berlin und in Passau und überall in verschiedenen Bereichen in Deutschland. Aber wir werden überall, werden wir gefordert sein. Und ich möchte noch einen letzten Gedanken weitergeben, obwohl ich eigentlich heute den Schwerpunkt drauf setzen wollte, auf die geistlichen Gaben, auf das, was uns natürlich gegeben wurde von Gott, was wir uns nicht angeeignet haben durch Studium oder durch Lernen, sondern die Charaktereigenschaften, die natürlichen, die guten, die Gott uns gegeben hat, das weiterzugeben und einzusetzen und zu praktizieren unter uns, großzügig. Und großzügig sind wir auch, wenn jemand uns um Vergebung bittet oder sich bei uns entschuldigt, dass wir nicht nur sagen, Schwamm drüber, sondern wir sagen, weißt du was, Schwamm drüber und ach, das ist schon längst vergessen. Dass wir auch großzügig vergeben. Es ist so wichtig. Wir haben in unseren Beziehungen etliches, wir geraten auch immer wieder in Schieflagen, aber es ist so wichtig, dass wir auch das, diese Versöhnung und die Versöhnungsbereitschaft und das einander vergeben können, dass wir auch hier Großzügigkeit walten lassen. Und dass wir auch großzügig sind, wenn wir, nicht nur wenn es darum geht, Hilfe anzubieten, sondern gerade bei der Versöhnung oder auch im Bekenntnis von Sünde oder wenn wir sehen, Sünden, nicht Großzügigkeit missverstanden, naja, lass den mal weitermachen, so, sondern so schon auf ihn zugehen oder auf sie und ihr helfen, wieder zurechtzukommen. Aber dass wir großzügig sind, nicht nachtragend, dass wir nicht mit der Gesetzeskeule kommen, sondern dass wir einfach liebend und großzügig sind, dass wir diesen Wesenszug von Gott, dass der sichtbar, erkennbar und spürbar wird. Meinen letzten Gedanken möchte ich doch noch den Finanzen widmen. Und zwar ich sitze immer noch über mein Buch, ich kriege das Ding einfach nicht fertig. Ich sage einfach, naja, gut, das ist ja eine, das, was da mit Volkswagen passiert ist, das ist ja ein Teil dessen, was ich da behandle. Ich möchte euch ermutigen, extremst wachsam zu sein und zu schauen, was mit den Geldern passiert im Moment in der Wirtschaft. Ich meine, nicht jeder hat den Draht jetzt nach das zu beobachten, was mit den Mitteln passiert, aber das Königreich Gottes wird ganz maßgeblich durch Geld finanziert. Ich sehe zum Beispiel dort hinten jemand, der bei Jugend mit einer Mission ist. Wir haben hier, wie viel haben wir im Moment hier von Jugend mit einer Mission in der Stadt aus 100? Nein, nur 60 Schüler, aber wie viele Mitarbeiter? 60 Schüler und wie viele Mitarbeiter? Das schwankt immer. Okay, selbst 60 aus der ganzen Welt, das ist eine ganze Menge. Die 60 können aber nur hier sein, weil, wie ich vorhin bei Volker auch gesagt habe, weil es auf der Welt eben eine ganze Menge von Christenmenschen gibt, die Mittel freisetzen. Wir brauchen diese Mittel. Und ich kann nur sagen, Investitionen in Aktien, das mag vielleicht jetzt noch nicht gefährlich sein, obwohl diejenigen, die es erlebt haben, wie die Volkswagen-Aktie von 280 Euro runter ist auf 80, die haben erlebt, wie jetzt plötzlich nur noch ein Viertel des Geldes auf ihrem Konto ist. Und ich kann nur dringend empfehlen, dreht euren Pfennig, euren Cent dreimal um, bevor ihr ihn investiert in irgendeine Aktie oder in irgendwas Börsennotiertes. Und schaut lieber, das ist meine Bitte an euch, einfach selbst nachzudenken. Ich helfe euch, gebe euch gern Nachhilfeunterricht zusammen im Nachdenken. Investiert das Geld in das Königreich Gottes und was damit zu tun hat. In Gehälter von Leuten zum Beispiel. Deswegen, wir weigern uns, ich habe mich hartnäckig geweigert, irgendein eigenes Bauprojekt anzugehen, dass wieder Druck entsteht und dann Zinsen berappt werden müssen, sondern mir ist so wichtig geworden in den letzten Monaten, Gelder freizusetzen für Männer und Frauen, die sich dem Auftrag widmen, das Königreich Gottes zu bauen, untereinander zu stärken, aber auch die Grenzen zu erweitern, indem wir offen sind und Menschen einladen, ihnen helfen. Und das geht nur, indem wir Menschen wie Volker zum Beispiel anstellen können, indem wir Josephas anstellen und andere anstellen, die hinausgehen. Es gibt nichts Wichtiges und Wertvolles, Sergei zum Beispiel, als Männer und Frauen hier auf der Payroll im Königreich Gottes zu haben. Und ich sage euch hundertprozentig, nicht 90%, hundertprozentig, Gott wird diese Art von Investition segnen, wenn wir ins Königreich Gottes investieren und nicht in börsennotierte Werte oder Firmen oder Unternehmen. Denn dort blüht uns etwas, was einen solchen Schock auslösen wird, dass das gesamte Geld vernichtet werden wird. Das kommt, das kann gar nicht anders sein. Offenbarung 17, 18, 19, da sprechen eine ganz deutliche Sprache. Ich weiß nicht, wann es ist, aber diese Gläubigkeit in dieses Börsentum, das ist einfach, das ist vom Teufel. Und ich kann nur sagen, ihr Lieben, investiert in, ja, setzt euer Geld dort ein, erklärt es als Saatgut, da werde ich mal extra eine Arbeit drüber machen, erklärt es als Saatgut, wann immer ihr jemandem irgendwas schenkt oder ihn unterstützt oder irgendwo Geld ins Königreich Gottes sät, und dann wartet die Ernte ab. In einem der Kommentare habe ich gelesen, dass manche so langsam wachsen. Es gibt Christen, die, und damit möchte ich schließen mit diesem Gedanken, die man seit Jahren, nehmen sie teil an brav und treu an allen Veranstaltungen, aber sie wachsen nicht im Vergleich zu den Christen nebendran. Und in dem Kommentar stand, dass nicht selten der Grund ist, dass sie selbst nicht investieren und selbst nicht säen, selbst ihre Gaben nicht zur Verfügung stellen im Königreich Gottes, selbst nicht als Zuhörer zur Verfügung stehen, selbst nicht als Ratgeber zur Verfügung stehen, sondern immer nur kommen und konsumieren. Immer nur kommen und erwarten, dass ihnen etwas gegeben wird. Sie kommen immer nur und erwarten, dass ihre Erwartungen erfüllt werden. Sie kommen ausschließlich mit der Motivation, zu entdecken, was falsch ist, zu gucken, was man kritisieren kann. Ausschließlich. Und komischerweise, sie finden sich nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, nach 30 Jahren Christentum immer noch an der Stelle, wo sie vor 10, 20, 30 Jahren waren. Andererseits sehen wir Männer und Frauen, selbst Kinder, die enorm rasch wachsen, weil sie es verstanden haben, zu geben, da zu sein, Freund und Freundin zu sein, Bruder und Schwester zu sein. Ich meine, das Schwierigste, wirklich das Herausforderndste für uns als Ehepaare ist, in einer Beziehung mit den Erwartungen des anderen umzugehen. Ja, es gibt Kurse darüber und Bücher über nicht erfüllte Erwartungen. Das ist das Problem. Jeder erwartet vom anderen, dass er ihm seine Erwartungen bedient und erfüllt. Ja. Ich möchte der glücklichste Mann werden und ich möchte die glücklichste Frau werden. Aber ihr wisst ja alle, andersrum ist es richtig. Wir müssen den glücklichsten Mann machen als Frau, und als Mann muss ich die glücklichste Frau machen. Das heißt, das ist der. Aber das gilt für uns in unserer Beziehung zu unserem lebendigen Gott, zu Jesus Christus, ganz genauso. Wir können nicht kommen dauernd und erwarten, dass die ganze Welt uns bedient, dass sie für uns springt, sondern ich muss mich selbst auch einbringen. Und praktisch, das heißt auch mal das Geschirrtuch in die Hand nehmen und dann in der Küche mit Präsenz brillieren. Und nicht immer dieselben Teams, sondern dass man da auch mal jemanden sieht, der normalerweise sich diesen Dingen entzieht. Wir müssen einfach, und das wünsche ich mir so sehr, Großzügigkeit lernen, und das heißt auch großzügig das, was wir selber haben, unsere Zeit, unsere Nervenstärke beim Zuhören, unsere Geduld, aber unsere Liebe, die Gott uns geschenkt hat, zur Verfügung stellen im Miteinander. Das ist ganz wichtig. Ich wünsche mir so sehr, ihr Lieben, dass wir großzügig werden, dass wir diesen Wesenszug von uns, dass wir den von Gott tragen. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort, und ich danke dir, ja, dass du dich so wunderbar von verschiedenen Seiten immer wieder uns auch deinen Charakter offenbarst. Und ich danke dir ganz besonders für deine Großzügigkeit. Herr, und mein Gebet ist es heute Morgen, dass wir diese Großzügigkeit erfassen und dass wir diese Großzügigkeit ausleben. und dass wir es beginnen zu üben und zu trainieren in unserer Gemeinschaft, in den kleinsten Zellen, in den Ehen und aus den Ehen in die Familien, aus den Familien hier in unsere Gemeinschaft und aus dieser Gemeinschaft heraus in den Stadtteil und überall dort, wo wir sind, Gott. Hilf uns, großzügig zu sein, im Schuldenerlass, großzügig im Sündenerlass, Gott, im Umgang miteinander großzügig sein. In Jesu wunderbarem Namen. Segne uns, damit wir zum Segen sind. Amen.